HR Info. Das Interview.
Mit Mariella Milkova. Sein Gesicht kennt man. Er präsentiert das Wetter im Ersten. Sven Plöger, Meteorologe und ARD-Wettermoderator. Seit 20 Jahren beschäftigt er sich auch mit dem Klimawandel, schreibt Bücher darüber, hält Vorträge und dreht Dokufilme. Stürme, Starkregen, Hitzewellen. Der Klimawandel ist spürbar geworden, sagt Sven Plöger. Er sieht sich in der Rolle des Übersetzers, der andere darüber aufklären und informieren will. Wie hat sich sein Job seitdem verändert, wollte ich von ihm wissen und habe ihn besucht an seinem neuen Arbeitsplatz im Wetterkompetenzzentrum hier im HR in Frankfurt. Von dort aus wird nun zentral die Wetterberichterstattung für die ARD gemacht. Hier ist HR Info, das Interview heute mit Sven Plöger. Herr Plöger, wir sind hier im neuen Wetterkompetenzzentrum der ARD, hier beim HR in Frankfurt. Anfang Januar war ja der Start. Wie fühlt es sich an Ihrem neuen Arbeitsplatz?
Ach, das ist gut. Ich habe hier so einen Tisch, den kann man rauf und runter fahren. Zwei riesige Monitore, die sind unglaublich breit, da passen wahnsinnig viele Wetterdaten drauf. Und ich habe einen Menschen mir gegenüber sitzen, den hätte ich fast versehentlich Jean Pütz genannt. Er heißt aber Joachim Pütz. Und wenn man dessen Stimme hört, dann weiß man genau, dass man hier ist. Da klingt eine ganz berühmte Sendung der ARD durch. Wollen wir mal Stimme hören?
Ja, gerne. Sagen Sie mal was, Herr Pütz.
Hallo, guten Tag, liebe hr-Info-Hörer. Ihr hört mich ja immer abends. Die Tagesschau wird ja auch auf hr-Info übertragen. Und da ist dann natürlich auch mein Wetter dabei.
Wow, diese Stimme. Wie wird das Wetter heute?
Das Tief über der Nordsee verlagert sich langsam nach Süden und erreicht mit seinen Wolken den Alpenraum.
Herrlich, vielen Dank.
Ja, und mit ihm darf ich jetzt zusammen am Schreibtisch sitzen und das hat doch was.
Ja, fühlt sich gut an.
Fühlt sich sehr gut an. Also es ist auch wirklich schön, wir sitzen hier eng beieinander in diesem ganzen Raum, also so querfeldein, auch die verschiedenen Redaktionsteile. Und das ermöglicht uns einfach kurze Wege. Also wir können sofort zur Grafik gehen, können mit den Grafikern uns unterhalten, können mit den verschiedenen Bereichen, dort beschäftigt man sich zum Beispiel mit dem saarländischen Rundfunk, dann mit dem SWR, WDR. Und so sind wir alle sehr eng zusammen und sind in einem sofortigen Austausch. Und das können wir nutzen. Und das macht natürlich auch viel Spaß bei einer Wetterprognose, weil wir Meteorologen, wir müssen natürlich jedes Wölkchen mal durchdiskutieren.
Also wir sind jetzt rübergegangen zu Ihrem Schreibtisch, zwei große Monitore. Da sieht man so ein paar Satellitenbildchen. Wie viele Daten schätzungsweise laufen hier ein täglich und werden dann ausgewertet, damit Sie dann abends beispielsweise das Wetter vor acht machen können?
Es sind wirklich sehr viele. Also ich kann, was wir hier übrigens sehen, das ist im Moment ein Computermodell, was das Wetter in die Zukunft ausrechnet. Und hier kann ich etwas über die Bewölkung sehen, die zu erwarten ist, zum Beispiel am heutigen Tag. Das ist jetzt sehr nah dran. Ich könnte hier was über Niederschlag, über Temperaturentwicklung, all das als Modellberechnung. Und ich habe hier die verschiedensten Modelle, die etwas unterschiedlich das Wetter immer interpretieren. Das ist das Spannende, weil da eine komplexe Mathematik hintersteckt. Und das kann ich mir hier alles angucken. Das ist zum Beispiel der Radarfilm. Das ist natürlich im Moment ein bisschen langweilig, weil es gerade nirgends regnet. Ich könnte jetzt zum Beispiel Folgendes machen. Das machen wir mal jetzt zusammen. Ich mache hier Satellitenbilder auf. Gucken Sie mal. Hier sehe ich jetzt wirklich die aktuelle Situation. Also daraus kann ich die Ist-Situation ablesen und dann in die Zukunft schauen.
Und wie hoch ist Ihre Trefferquote?
Vollständig richtig immer. Nein, es ist so. Also die Trefferquote für den Folgetag zum Beispiel liegt etwa bei 90%, sogar leicht drüber. Das heißt, 9 von 10 Vorhersagen für den Folgetag sind richtig.
Wollen wir noch mal kurz rübergehen ins neue Wetterstudio, wo Sie moderieren?
Auf jeden Fall, das müssen wir uns jetzt mal angucken. Ich will es auch immer wieder sehen. Im Moment ist ja auch für mich neu.
Jetzt gehen wir raus aus dem Großraumbüro.
Genau. Jetzt geht es hier in das andere Gebäude. Da ist so ein kleines Glasdach. Das ist übrigens spannend. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir gehen hier außen lang und es ist jetzt mal gerade ein schweres Gewitter und es hagelt und ich will ins Studio, dann sehe ich natürlich interessant aus. Deswegen kleine Lösung, es gibt auch noch unten eine Innenstrecke.
Einen unterirdischen Gang.
Einen unterirdischen Geheimgang. Der führt mich dann tatsächlich, ich mach mal auf, dann können Sie durchgehen.
So, hier geht's jetzt ins Studio rein.
Genau, und jetzt sind wir hier drin.
Genau.
Schauen Sie mal.
Ja, und das ist so dieses typische grüne Wand im Hintergrund, genau, wo der Zuschauer im Fernsehen dann später die Wetterkarte drauf sieht und irgendwelche Grafiken.
Genau, das ist die sogenannte Greenbox. Also ich stehe einfach da in einem grünen Raum, führe mein Tänzchen auf, zeige blindlings die Karten.
Naja, blindlings, Sie haben doch einen Monitor, wo Sie reingucken,
das
ne?
Das stimmt.
Ja.
Ich habe an der Seite einen Monitor, das genau. Ist absolut richtig. Aber das ist eine spannende Geschichte. Die Kamera guckt direkt auf mich. Und wenn ich auf den Monitor zeige, muss ich mich natürlich drehen. Und die Kamera, die mir gegenüber ist, bewirkt natürlich, dass alles seitenverkehrt ist und nochmal um 90 Grad gedreht.
Also ich sehe ein paar Monitore, Kameras. Das Ganze hier ist mit modernster Technik ausgerüstet. Wird das Moderieren schwieriger oder leichter mit dieser supermodernen Technik?
Also zunächst mal ist gute Technik immer gut, weil die Sachen natürlich dann auch gut werden können. Also wir können die bildliche Darstellung sehr gut machen. Wir haben Kameras, die sind in der Lage, sich selber zu bewegen. Das heißt, die Einstellung, wenn wir von Sender zu Sender wechseln, ist natürlich relativ leicht hinzubekommen. Auch für die Techniker ist das extrem hilfreich. Die Ausschnitte stimmen, das Licht lässt sich einspeichern. Meine Kollegin Claudia Kleinert, mein Kollege Carsten Schwanke, wir sind alle unterschiedlich groß. Ich irgendwie 1,90, das ist relativ hoch, dann müssen die Kameras hochgefahren werden. Am Ende sehe ich dann immer aus wie der Kleinste, weil ich natürlich dann geschrumpft werde. Und so sind verschiedene Einstellungen machbar. Das ist also ein Zeitsparfaktor und ein Qualitätsfaktor, der ist natürlich hervorragend. Vom Moderieren selber, das findet ja in meinem Kopf statt. Ich habe ja keinen Text, ich habe keinen Teleprompter, ich spreche alles frei aus dem Moment heraus. Ich sage, wenn ich live dastehe, schönen guten Abend zum Wetter vor 8 zum Beispiel. Und dann bildet sich alles in meinem Kopf. Und das ist natürlich technikunabhängig. Da muss der Kopf funktionieren, da muss die Hirnzelle in Betrieb sein an dem Moment und nicht gerade Urlaub haben. Und dann kann man so eine Wettersendung machen und dann stehe ich hier freudig in Frankfurt.
Und jetzt kommen Sie mit ins Hörfunkstudio und da machen wir mit dem Interview dann weiter, okay?
Das ist aufregend. Endlich mal nicht Fernsehen, sondern richtiger Hörfunk.
Genau. Schön.
Sehr beeindruckend.
Ja.
HR Info halt.
Sven Plöger ist heute zu Gast in HR Info, das Interview, Diplom-Meteorologe und Wettermoderator der ARD. Herr Plöger, wir haben ja uns eben im Wetterkompetenzzentrum umgeschaut und da ist es ja auch ganz wichtig, neben der aktuellen Wetterlage haben Sie ja dort auch das Klima im Blick.
Das war natürlich auch früher schon wichtig, Frau Milkova, aber es ist natürlich tatsächlich so, dass die Bedeutung des Themas Klimaänderung, Klimawandel immer, immer wichtiger wird. Wir sehen das in der Nachrichtenlage. Wir haben jetzt diese unglaublichen Waldbrände in Australien, die natürlich auch unmittelbar damit zu tun haben, dass es weltweit wärmer wird und wärmer wird. Feuchtigkeit verdunstet immer stärker und das hat dann solche Folgen. Und wir wollen neben der täglichen Wetterprognose auch immer wieder den Blick darauf richten und in aller Kürze immer wieder in den Wettersendungen auch dieses Thema aufbringen. Und zwar in einer informativen, den Leuten etwas erklärenden Art und Weise. Mhm. Das liegt uns allen am Herzen.
Sie haben jetzt gerade Australien angesprochen. Diese verheerenden Buschbrände, die wir da schon seit Monaten sehen, bei einer Gluthitze und einem starken Wind, ist das nur noch Wetter oder ist das schon Klimawandel?
Genau, ich hatte es eben schon ein bisschen angedeutet. Also da kann man tatsächlich sagen, das ist auch Klimawandel. Natürlich ist es erstmal Wetter. Wir haben eine Witterung, eine lange Trockenphase. Das kennt Australien. Da gibt es auch jedes Jahr Waldbrände. Also ein Waldbrand in Australien ist jetzt in keiner Form ungewöhnlich. Aber diese Heftigkeit ist eben außergewöhnlich. Und natürlich kann man sagen, es gab auch früher mal außergewöhnliche Brände und normale Phasen mit Bränden. Aber was jetzt eben auffällt, durch das die Temperaturen im Mittel so dramatisch gestiegen sind. Wir hatten zum Beispiel am 19. Dezember in einigen Orten im Süden Australiens im Schatten 49,9 Grad. Auch das ist Wetter. Aber die Häufung dieser extremen Hitze führt natürlich auch dazu, dass wir immer häufiger in diesen typischen australischen Trockenphasen durch die Hitze bedingt noch mehr Verdunstung haben. Das heißt, es wird alles trockener und dann brennen die Wälder wie Zunder. Und wenn die Flammen richtig kräftig sind und die Luft nach oben aufsteigt, dann muss natürlich, weil Luft nach oben aufsteigt, aus den Randgebieten, aus dem Umfeld wieder Luft nachgeführt werden. Und das ergibt dann richtige Feuerstürme. Und wenn solche Stürme da sind, dann können Teile von brennenden Pflanzen regelrecht abgerissen werden und woanders hin transportiert werden und dort wieder neue Brandherde entzünden. Und das ist das, was wir beobachten, sodass es jetzt tatsächlich eine Fläche ist, die ist größer als die Schweiz, größer als die Niederlande.
Es gab ja in 2019 ja auch mehrere Brände, die sehr auffällig waren. Also in der Arktis hat es gebrannt, im brasilianischen Regenwald. Es gab heftige Feuer in Indonesien und jetzt eben auch in Australien. Brennt es mehr als sonst oder täuscht es, weil sich die Medien quasi darauf fixieren?
Wir haben natürlich immer tatsächlich die Tatsache, wenn man das mit der Situation vor 30, 40 Jahren vergleicht, wir bekommen heute alles sofort nach Hause. Wir haben viele Sender, die sich auf vielen Wellen, das Internet, überall beschäftigt man sich natürlich mit diesen Bränden und hat einen hohen Input. Aber wenn man sich es meteorologisch anschaut, kann man ganz klar sagen, dass diese Phasen jetzt ungewöhnlich sind. Also die Arktis, ganz oben die Arktis, da sieht man den Rückgang des Eises. Aber wenn man jetzt zum Beispiel nach Alaska schaut, da gab es ja auch 2019 viele Brände. Da gab es lange Phasen mit Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad. Das ist untypisch am Polarkreis. Wir hatten das mit den großen Waldbränden 2018, als wir auch in Deutschland dieses extreme Dürrejahr hatten, bis hin zu Noternten, zur Unterstützung der Landwirte. Das war ja eine ungewöhnliche Situation. Hatten wir dann auch die schweren Waldbrände in Schweden. Wir haben sie jetzt am Polarkreis gehabt. In Brasilien, dort kennt man Waldbrände natürlich auch, aber da ist es momentan natürlich noch ein zweiter Punkt, nämlich, das ist durch die Regierung ins Leben gerufen worden, so schlimm und tragisch das ist, dass man einfach wieder gesagt hat, wir möchten noch mehr Regenwald nutzbar machen, die Fläche nutzbar machen und dann betreibt durch man Brandrodung. Mhm. Und das ist natürlich ganz tragisch und natürlich eine dramatische Fehlentscheidung. Letztendlich ein Fünftel unseres Sauerstoffs, den wir so atmen auf dieser Welt, kommt aus unserer, deswegen heißt es auch so, grünen Lunge. Das ist der Amazonas in Brasilien. Und den kaputt zu machen, ist nicht besonders klug.
Sie haben ja vor 20 Jahren angefangen als Wettermoderator. Das war ja eine ganz andere Zeit. Da war das Thema Wetter, Klima, das war so ein Smalltalk-Thema. Und die Macher, das waren so die Wetteronkel aus dem Fernsehen. Ne? Wenn ich das mal so despektierlich sagen darf.
Nein, alles in Ordnung.
Heute ist das ja aber eins der Megathemen unserer Zeit. Also man denke an Fridays for Future. Wie hat sich dadurch Ihr Beruf verändert?
Fangen wir mal so an. Das wirklich Beeindruckende ist ja, oder warum wir uns jetzt so viel mit dem Klimathema überhaupt befassen. Denn dass es einen Klimawandel gibt, das haben wir medial auch schon in den 80er Jahren bearbeitet. Da hieß es schon Klimakatastrophe. Dann gab es die große Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992. Seitdem hat sich der CO2-Ausstoß um 76% erhöht, also gar nicht erniedrigt, obwohl wir eine Aufbruchstimmung hatten. Jetzt gibt es einen Unterschied. Der Klimawandel wird haptisch. Er wird fühlbar. Wir spüren plötzlich die Veränderungen durch diese extremen Wetterereignisse. Wir können nicht spüren, dass es ein Grad in 100 Jahren wärmer geworden ist. Das können wir nicht. Aber wir spüren extremes Wetter.
Und wenn man also jetzt, Hitzewellen oder Starkregen,
ganz genau,
Trockenheit.
Ganz genau diese Dinge. Das spüren wir. Wie gesagt, 2018 die Trockenheit, jetzt die Waldbrände durch diese ungewöhnlichen Hitzewellen, aber auch die Überschwemmungskatastrophen, die stehenbleibenden Gewitter, die Starkregen an eine Stelle produziert haben und was zu reißenden Fluten führte und natürlich unglaublichen Schäden. Das spüren wir. Und vor diesem Hintergrund ist es ja auch sehr interessant, mal auf die Klimaforschung zu schauen, denn die Klimaforschung hat genau diese Sachen uns vor 20, 30 Jahren vorhergesagt. Wenn man jetzt alte Zeitungen anguckt von 1990, steht da das drin, was wir jetzt erleben für 2020, was ja auch bedeutet, das ist ein gutes Zeugnis an die Klimaforschung. Und jetzt wieder zurück zu der Frage und meiner Wahrnehmung des Berufes. Ich habe das bewusst davor erzählt, weil mich schon seit über 20 Jahren das Klimathema sehr beschäftigt. Früher war das ein Randthema, kaum einer interessierte sich. Es gab den Wettertalk, die Suche nach dem Sonnenschein war das einzig Wichtige und Gute. Sonniges Wetter war gutes Wetter, Regen war immer schlecht. Wir haben gemerkt, Hitze und Dürre macht Sonnenschein durchaus nicht immer gut, sondern kann zu Katastrophen führen. Jetzt spüren wir das und in den Köpfen der Menschen gehen Veränderungen vor. Und dadurch beleuchtet man das Ganze ganz anders. Man muss, das ist meine Wahrnehmung, durchaus Freude an schönem Wetter erhalten. Man kann auch mal einen lustigen, entspannten Wetterbericht machen, der einfach so ist, wie er sein soll. Die Leute sollen sich freuen, wenn sie Feen haben und das nutzen können. Aber dann muss man wieder zurückkehren zu einer vernünftigen Einordnung. Und das bedeutet eben auch, dass man, wenn es geboten ist, sehr sachlich spricht, dass man aufklärt, dass man informiert, dass man Geschichten in einer verkürzten, gut verständlichen Weise den Menschen nahebringt, um auch ein Vertrauen zu erhalten.
Sehen Sie sich da auch in so einer besonderen Verantwortung? Weil Sie könnten ja auch bei einigen Menschen Ängste schüren.
Genau, das muss man aus meiner Sicht unbedingt verhindern. Weil Angst ist nie ein guter Ratgeber. Also ich kenne überhaupt nirgends eine Situation, wo Angst hilft. Aber Respekt gegenüber der Natur, das ist was, was uns sehr stark verloren gegangen ist, aus meiner Wahrnehmung. Wir sind viel drinnen, wir haben unsere ganze Technologie. Wir spüren oft gar nicht, was da draußen so vor sich geht. Und dann die Nachrichtenlage klärt uns immer wieder auf, dass da eine gewisse Dramatik ist. Und ich glaube, wir müssen schon
sehr klar und sehr deutlich zum Ausdruck bringen, da passiert etwas sehr Dramatisches. Aber nicht um Angst zu machen, sondern um es zu erklären, um bei den Leuten auch ein Verständnis für die Sache zu generieren. Denn erst dann, wenn ich einen Zusammenhang möglicherweise durchdrungen habe, geistig, und mir wirklich Sorgen mache und auch wirklich den Link herstelle, dass der menschliche Einfluss, unser Wohlstand, unser Verhalten, das ist ja nicht alles schlecht, aber das hat Auswirkungen auf die Umwelt. Und man kann Leute, glaube ich, erreichen, auch mit der Idee, mit Maßnahmen, wie man in der Zukunft agieren muss, wenn man ein grundsätzliches Verständnis generiert. Und das ist eigentlich mein Versuch. Und dann geht es durchaus auch, dass man im gleichen Wetterbericht die Freude über einen Grillabend, die Freude über Sonnenschein und Ferien zusammenbringt mit der Erkenntnis, aber die Böden sind viel zu trocken, aber das ist auch ein Problem. Man kann beides tun, wenn man es richtig gewichtet, wenn man es klar und glaubwürdig ausspricht und nicht in die eine oder andere Richtung völlig übers Ziel hinausschießt.
Also das heißt, Sie fühlen sich da eigentlich nicht in so einer Zwickmühle. Es gibt ja die Klimaleugner auf der einen Seite und dann gibt es auf der anderen Seite die Klimapaniker. Würden Sie sagen, Ihr Job ist politischer geworden?
Ja, würde ich schon sagen, wobei ich schon natürlich das Fundament in der Sache sehe. Das ist ja ganz interessant. Ich bin ja diplomierter Meteorologe. Mhm. Also sprich, ich habe das studiert, habe ein Diplom gemacht vor mittlerweile, das ist jetzt 25 Jahre zurück. Und wenn man das studiert hat, dann hat man eben sehr viel Mathematik und Physik studiert und deswegen versteht man die Zusammenhänge sehr gut. Und eine Klimaforschung, die vor 30 Jahren für heute sehr viel Richtiges vorhergesagt hat, zeigt ja allein schon dadurch, dass sie ganz offensichtlich was verstanden hat. Also, dass man nichts versteht, nichts rechnen kann und das richtige Ergebnis hat, ist hoch unwahrscheinlich. Deswegen gibt es in der Wissenschaft diese ganze Diskussion überhaupt nicht. Da gibt es eine Klarheit von 99:1. Die Wissenschaft weiß, wie die Zusammenhänge sind. Das ganze Problem in der Öffentlichkeit ist aber, dass hier natürlich ein großes Sammelsurium passiert. Zum einen die Tatsache, dass das Wissen über die Physik in unserer Gesellschaft, sagen wir mal, Pisa lässt grüßen, durchschnittlich ausgeprägt ist. Also mit physikalischem Unsinn haben manche Menschen das Gefühl, dass da jemand ein Sachthema aufmacht. Dann hat es natürlich schon auch mit einem Wertewandel im Kopf zu tun. Wir müssen uns schon darüber klar sein, dass wir als menschliche Gesellschaft tatsächlich durch unseren Wohlstand, den wir ja wollen, den wir mögen, den wir auch schätzen, gleichzeitig unsere Umwelt zerstören. Und das ist ein großes Problem, weil in dem Moment, wo ich anerkenne, was die Klimaforschung sagt, sage ich auch gleichzeitig, dass mein Verhalten, zumindest in die Zukunft gerichtet, jetzt falsch wird. Das heißt, ich habe plötzlich den Zwang, mich zu verändern. Und nicht jeder Mensch hat unbedingt Lust dazu, das zu tun. Und dann, das ist die berühmte kognitive Dissonanz im Kopf, nicht? Dann muss man hingehen und kann zum Beispiel auch die Klimaforschung in Frage stellen, zum Teil mit physikalisch völlig absurden Beiträgen, die aber niemand erkennt als absurd, weil man keine Ahnung hat von der Physik. Und dann ist in der Öffentlichkeit am Ende eine erstaunliche Diskussion. Es ist eigentlich mehr ein Selbstschutz, vielleicht auch den Wunsch der Absolution. Ich selber kann mich davon befreien, dass ich einen Einfluss auf die Umwelt habe und kann mir die Welt ein bisschen schönreden. Genau das ist nicht möglich.
Das heißt, Sie kriegen auch ab und zu böse Mails und Ihr Job ist schon politischer geworden?
Ja, natürlich ist er politischer geworden, aber ich will dadurch nicht politisch aktiv sein, sondern ich will im Grunde immer nur sagen, liebe Menschen, schaut, da ist eine Wissenschaft, die gibt euch viel mit an Informationen, versucht die Wissenschaft zu verstehen. Wir als Gesellschaft, wir müssen die Physik verstehen. Ich brauche keine Meinung zur Physik zu haben. Das ist völlig uninteressant. Die Physik findet statt und wenn wir sie nicht verstanden haben, haben wir Pech. Punkt. Es ist auch wirklich so, wenn man es mal ganz überzieht, wir brauchen diesen Planeten. Der Planet braucht uns nicht. Also wir müssen uns da nichts Spezielles einbilden, sondern wir müssen eine Klarheit schaffen. Und insofern sehe ich mich, sagen wir mal, als Übersetzer. Als Übersetzer von relativ schwieriger Physik, die ist wirklich schwierig. Und auch die angewendete Mathematik.
Also ich konnte das in der Schule auch nicht.
Ja, es ist auch wirklich schwierig, nichtlineare Differentialgleichungssysteme unfallfrei zu lösen. Also das ist schwer. Aber man muss in anschaulichen Geschichten, untermalt mit Fotos, also wenn ich über den arktischen Eisrückgang spreche, kann ich mit vielen, vielen Fotos verdeutlichen, mit Bildern verdeutlichen, was da tatsächlich Dramatisches passiert. Und wenn ich das tue, ohne da irgend welche emotionalen Extremzustände zu erzeugen, sondern einfach den Menschen etwas zu erklären und zu berichten, dann glaube ich, ja, das ist ein Stück weit politischer, weil ich mir wünsche, dass Menschen da etwas verstehen. Aber das ist vor allen Dingen ein Sachübersetzen. Da sehe ich mich im Kern.
HR Info, das Interview mit ARD-Wettermoderator und Diplom-Meteorologe Sven Plöger. Wann haben Sie eigentlich angefangen, sich für das Thema zu interessieren? Man hört, da ist eine große Leidenschaft immer noch da.
Ja, das ist auch wirklich mein Glück. Ich habe etwas, was mir automatisch Spaß macht. Und das haben nicht alle Menschen, habe ich festgestellt.
Wettergehen.
Ja, es ist ein Wettergehen. Das habe ich auch in dem einen oder anderen Interview schon mal gesagt. Ich habe wirklich ein Wettergehen. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt. Familiär bedingt ist es nicht. Ich habe in meiner ganzen Verwandtschaft keine Meteorologen und auch die Naturwissenschaft ist bei uns nicht vordringlich im Mittelpunkt. Da sind in der ganzen Familie viel mehr Geisteswissenschaftler. Und ich habe das irgendwie so ein bisschen mit Mathe und Physik und habe aber schon als Kind Sachkundeunterricht, 3. Klasse, mussten wir Temperaturen und Regenmengen und sowas aufschreiben. Ich stellte meine Messgeräte hin und schrieb und machte und guckte in den Himmel und habe Wolkennamen gelernt, so wie Cumulonimbus Capillatus Incus oder Alto Cumulus Translucidus Perlucidus, also sowas. Fand ich immer
bis
super.
Jetzt fand ich sie eigentlich noch ganz nett, aber...
Jetzt hört's auf, ne? Übrigens, der letztere Alto Cumulus Translucidus Perlucidus ist eigentlich die Schäfchenwolke, wie manche Leute umständlich sagen. Und Cumulonimbus Capillatus Incus ist die große aufsteigende Gewitterwolke mit Eisamboss. Sieht ganz beeindruckend aus.
Wenn man sich ihre Hobbys anschaut, das fand ich auch ganz spannend. Gleitschirmfliegen, Tauchen, Skifahren, das ist ja alles so auf Natur ausgerichtet. Das sind ja alles Wettersportarten. Vielleicht auch, weil sie heute noch dieses Wetter spüren müssen?
Ich muss das wirklich, also ich gehe raus und vor die Tür und gucke als erstes nach oben.
Ja.
Deswegen sind wir auf unserem Weg ins Studio auch gestolpert, also nicht wir, sondern ich, weil ich eben nicht nach unten geguckt habe, weil ich wissen wollte, welche Wolken sind da. Die Fliegerei, die hat mich von Kindesbeinen an fasziniert. In dieser Luft zu sein, zu merken, was bewegt sich da, was tut sich da, als Segelflieger Thermik zu nutzen, aufzusteigen oder als Gleitschirmflieger. Und wer immer in die Höhe will, sollte auch in die Tiefe. Und so bin ich aufs Tauchen gekommen.
Mhm.
Und kann dann, und das ist nochmal zum Thema Klimawandel, auch wirklich die Empfindlichkeit dieser Natur um mich herum sehen. Und wenn Sie in den Gebieten, ich tauche seit über 20 Jahren, wenn Sie in diesen Gebieten unterwegs sind und wirklich spüren, wie die Natur durch den Stress, den sie durch die Veränderungen, die wir Menschen ihr zufügen, und da muss man nicht nur den Plastikmüll nennen, sondern da kann man einfach auch den Temperaturanstieg des Ozeans, 93% der Energie, die wir zusätzlich freigesetzt haben, sind vom Ozean gepuffert worden. Die stecken im Ozean, nur der Rest erwärmt die Atmosphäre. Das heißt, der Ozean, Wasser hat eine riesige Wärmespeicherkapazität, ne? Das dauert lang, bis da die Werte steigen. Aber dieses Ansteigen, Korallenbleiche, Korallensterben, Fischsterben, die Welt unter Wasser, die nicht jeder sieht, weil wenn man nicht taucht, sieht man sie nicht, die hat sich massiv verändert. Und das immer wieder zur Kenntnis zu nehmen und deswegen auch draußen den Menschen genau diese Erlebnisse zu erzählen, um aufmerksam zu machen, um ein Gefühl, nicht? Wir sitzen heute immer vor unseren Handys und tippseln da was rum, aber um ein Gefühl für Natur zu entwickeln, das finde ich wichtig. Und da sind solche Hobbys dann eben nicht nur schön, sondern auch geeignet, diese Geschichten zu erzählen.
Schuld daran oder verantwortlich dafür, dass Sie sich mit dem Klimawandel beschäftigen seit Jahren und auch Vorträge halten, Bücher schreiben, Dokufilme drehen, ist ja der Lothar.
Ne? Ja, richtig. Ja, das
war Orkantief.
Genau, das war das Orkantief am 2. Weihnachtsfeiertag 99. Und das war ja dramatisch. Ich habe selber mal auf diese Weise eine Windböe mit 179 Kilometer pro Stunde.
Da waren Sie irgendwo auf einer Berghütte, ne?
Ja, das war gar keine Berghütte, sondern das war ganz früher unsere erste Wetterfirma, wo es losging. Die war in der Schweiz.
Mhm.
Darum haben wir lange in der Schweiz gelebt. Ja. Und da waren wir auf 1140 Meter. Und ich hatte eine kleine Wohnung direkt neben der Firma. Und in dieser Wohnung waren wir drin, als die Windböen zunahmen. 110, 120, 130, 140 bis 179 Kilometer pro Stunde. Und das war an dem 2. Weihnachtsfeiertag. Wir hatten Besuch, meine Frau und ich. Und nachher hat dieses Holzhaus um mich rum irgendwann angefangen, Geräusche zu machen, die es sonst gar nicht macht. Und da habe ich gedacht, oha. Und dann sind wir nachher zu viert in den kleinsten Raum dieser Wohnung gegangen, weil ich gesagt habe, das kann gefährlich werden, wenn das noch weiter zunimmt. Ich hatte den Sturm ja selber vorhergesagt. Und der kleinste Raum ist nicht immer der schönste. Das war das Gäste-WC, genau.
Ach so.
Da standen wir zu vier erwachsenen Menschen und zwar ungefähr eine Stunde drin. Einfach, weil der kleinste Raum der stabilste ist. Würde etwas wirklich richtig kaputt gehen bei so einem Sturm? Und wir haben gesehen, wie mit lautem schönes Geräusch fürs Radio. Ja. Mit lauten, ich mach's nicht nochmal.
Meine Ohren sind jetzt auch sauber.
Entschuldigung. Ist aber, und das ist eben das Schlimme gewesen, ein Drittel des Waldes, der da oben stand, auf diesem Berg, ist einfach umgestürzt durch diese unglaubliche Windböe. Mhm. Und Lothar hat mich damals irgendwie zu diesem Gedanken gebracht, der übrigens gar nicht so einfach zu Ende gedacht ist wissenschaftlich, also dass es jetzt durch den Klimawandel mehr Stürme und kräftigere Stürme gibt, das ist gar nicht so. Wahrscheinlich bleibt die Anzahl gleich, aber die Heftigkeit erhöht sich, das kann man lange wissenschaftlich erörtern. Aber in dem Moment habe ich so gespürt, wenn wir Menschen den Klimawandel weiterhin fortsetzen und dadurch sich zum Beispiel bei den Stürmen was ändert und die diese Kraft entwickeln, die ich jetzt erlebe, dann bin ich ja letztendlich Opfer meiner eigenen Taten. Also, dass wir die Rolle des Opfers und Täters gleichermaßen einnehmen. Und das hat mich sehr, sehr beschäftigt. Und dann bin ich eben in dieses Thema eingestiegen. Als Diplom-Meteorologe hat man da gewisse Spielvorteile, aber da fing das alles an.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Augenblick, Herr Plöger, um jetzt unsere Interviewbox ins Spiel zu bringen.
Heidenei, das ist ja riesig.
Überreiche ich Ihnen jetzt mal, die kommt ja in jedem unserer Interviews vor und wir tun für jeden Gast etwas anderes rein. Wollen Sie mal kurz öffnen?
Ja, die ist vor allen Dingen sehr hübsch. Jetzt sehen Sie mal, dass ich recht ungeschickt bin. Wie mache ich?
Ah, ja, einfach ja. Das den ist Deckel doch. Hoch.
Ah, guck mal. Ein schönes, darf ich sagen, was es ist?
Ja, natürlich, Sie müssen
es
sogar.
Ein Fernglas. Mhm. Sehr cool, da freut sich der Meteorologe.
Ne? Sie gucken schon immer in den Himmel, wie Sie ja auch eben schon erzählt haben und stolpern dabei gerne.
Genau.
Warum ich Ihnen das reingelegt habe.
Toll.
Ich meine das metaphorisch jetzt. Ich möchte zum Schluss noch einen Blick mit Ihnen in die Zukunft wagen.
Ja.
Und Sie sollen sich jetzt bitte mal vorstellen, wir sind im Jahr 2050 und Sie haben die Chance, als Mensch aus dem Hier und Jetzt kurz in die Zukunft zu springen und mal zu gucken, wie könnte Ihr Leben aussehen. Und ich habe mir ein Szenario ausgedacht, das steht auf diesem Zettel.
Okay.
Reiche ich Ihnen mal rüber.
Das ist ja sehr aufregend.
Und ich bitte Sie mal, das laut vorzulesen, was da drauf steht.
Ich lese, das steht jetzt hier, also. Es ist wieder einer dieser unerträglich heißen Tage in Frankfurt, als Sven Plöger seine gut klimatisierte Wohnung verlässt und sich zum Wetterkompetenzzentrum im Hessischen Rundfunk aufmacht. 35 Grad und es ist noch nicht mal 12 Uhr mittags. Sven Plöger winkt ein elektrisches Wassertaxi herbei. Seitdem der Main beim letzten Hochwasser über die Ufer getreten ist, steht die ganze Stadt unter Wasser. Frankfurt, das neue Venedig Hessens. Auch der Flughafen ist dicht gemacht worden. Flüge sind aus Umweltgründen verboten. Daher kann Sven Plöger auch keine Doku-Filme mehr über den weltweiten Klimawandel drehen. Er arbeitet aber schon an einem Programm für eine Virtual Reality-Brille, mit der man ersatzweise an alle Orte der Welt reisen kann. Fliegen kann Sven Plöger jetzt nur noch mit seinem Gleitschirm.
Möglich oder unmöglich, so ein Szenario?
Jetzt kommt die klassische Antwort. Teils, teils. Das klingt natürlich doof, aber absolut möglich und heute ja schon existent. 35 Grad vor 12 Uhr mittags haben wir alles schon gehabt. Die unglaubliche erdrückende Hitze. Städte sind teilweise jetzt schon 10 Grad heißer als ihre Umgebung. Das ist auch eine große Dramatik. Wir brauchen Kühlung, wenn schlicht und einfach diese Hitze da ist. Wir müssen Klimatisierung haben und das kostet wieder Energie. Und das ist natürlich eine schwierige Geschichte. Das elektrische Wassertaxi, das kann ich mir absolut vorstellen. Ich glaube allerdings nicht, dass beim letzten Hochwasser die Stadt unter Wasser ist und dann überschwemmt ist, komplett und dauerhaft. Mhm. Und zwar aus dem einfachen Grund. Wir werden extremere Wetterlagen erleben und diese 35 Grad und die dauerhafte Überschwemmung ist ein kleiner Widerspruch in sich. Das heißt, wir werden eher Wetterlagen erleben, wo auf der einen Seite Dürre und Hitze, genau das sagt uns auch die Klimaforschung, zunehmen und auf der anderen Seite aber auch, weil nämlich die Tiefs und Hochs häufiger stehen bleiben. Das ist der Kern des Problems und das hängt mit dem Rückgang des arktischen Eises zusammen. Und dieses Verlangsamen der Hoch- und Tiefs macht, dass lange Dürrephasen sich abwechseln mit Starkregenphasen. Insofern ist das vielleicht ein vorübergehendes Ereignis. Venedig Hessens glaube ich deswegen nicht. Dass der Flughafen dicht gemacht worden ist, glaube ich auch nicht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Wir werden die Fliegerei weiter benötigen in der Zukunft. Das ist für mich zweifelsohne, aber nur für lange Strecken. Und wir werden auf dieser Welt die Situation haben, auf einer globalisierten Welt, dass Menschen sich weiterhin besuchen und erfahren müssen. Wir brauchen den Kontakt in der globalisierten Welt.
Den Kulturaustausch auch.
Genau.
Ne?
Und das ist etwas anderes, als ich Menschen über Monitore sehe. Wir könnten ja sagen, wir bleiben alle zu Hause. Jetzt schon ist es übrigens so, unsere ganzen Server, die wir alle betreiben, die ja alle mit Strom betrieben werden müssen. Auch wenn Menschen sich ganz viele Fotos zuschicken, die fliegen nicht durch die Luft, sondern das geht über Server, die viel Strom brauchen, also viel Energie. Da haben wir jetzt schon, dass die ganzen Computer weltweit mehr emittieren an CO2 durch den Strom, den wir produzieren müssen, als die Fliegerei insgesamt. Das ist schon mal jetzt interessant. Das heißt, wir werden diese Reisemöglichkeit benötigen. Wir werden aber hoffentlich ganz andere synthetische Kraftstoffe haben, die eben nicht mehr zu dieser Emission beitragen. Und in Sachen Verbieten, ich bin ja kein Freund der Verbote, aber ich bin Freund der gemeinsam errungenen Regeln. So hat das in der Demokratie zu funktionieren. Und das brauchen wir. Und das brauchen wir auch unter einem gewissen Druck. Werden wir dann sicherlich nicht mehr die Möglichkeit haben, Inlandsflüge zu machen. Das ist auch Unsinn. Wir werden eine hoffentlich gute Bahn haben, wo sich Leute mit zügiger Reisegeschwindigkeit und vielleicht auch einem Fahrplan, der dann funktioniert, reinsetzen können und von A nach B kommen.
Und was machen Sie, wenn die Zuschauer aber irgendwann nicht mehr akzeptieren, dass, um irgendwelche Dokufilme zu drehen, man durch die Welt jettet?
Das ist tatsächlich ein kleiner Konflikt, den man hat. Mhm. Das habe ich auch mehrfach gedacht, als wir unsere Dokumentationen gemacht haben. Das nennt man kognitive Dissonanz. Ne? Man sagt auf der einen Seite, man möchte den Menschen das Klima nahebringen, aber auf der anderen Seite reist man dafür. Und da kann man sehr, sehr lange drüber nachdenken und ich werde mir auch selber keine Absolution erteilen können. Ich glaube aber, dass es vernünftig ist, wenn jemand, der sich aus bestimmten Bereichen oder in bestimmten Bereichen auskennt und in der Lage ist, darüber Leute informieren zu können, dass es dann Sinn macht, dass man zu diesem Zweck auch reist. Gleichzeitig glaube ich aber auch, dass man mehr und mehr darauf wird zurückgreifen müssen, dass Leute, die dann vor Ort sind, Aufnahmen machen, mir zuspielen, die ich dann kommentiere, sodass die eigene Reisetätigkeit zurückgehen muss. Absolut richtig.
Mal ehrlich, wenn Sie jetzt drüber nachdenken, was da vielleicht klimawandeltechnisch wirklich auf uns zukommen könnte in den nächsten Jahren und Sie müssen das als Wettermensch verkaufen, das sind ja auch viele schlechte Nachrichten, ist Ihr Beruf dann mehr Last oder Lust?
Chance. Chance, indem ich immer noch die Gelegenheit habe, Menschen in einer positiven Weise darüber aufzuklären, was passiert und vielleicht dazu zu bringen. Ich bin ja auch sehr viel als Vortragsreisender unterwegs, wo ich spüre, dass ich Menschen erreichen kann. Das spüre ich dadurch, dass die auf mich zukommen, mit mir über die Themen sprechen und mir sehr oft auch sagen, Menschenskind, jetzt habe ich heute mal richtig was verstanden. Das ist ja für mich erfreulich. Und diese Chance dann zu sehen, die aber natürlich auch gepaart ist mit der Last, dass man immer wieder über extremes Wetter, was ja auch Sachschäden und im extremen Fall Schaden an Leib und Leben zur Folge hat, dass man darüber berichten muss. Im Moment macht es wirklich in keinster Weise Freude, über Australien zu berichten. Und wenn man hört, dass irgendwo zwischen 400 Millionen und 1,3 Milliarden Tiere diesen Bränden zum Opfer gefallen sind, dann wird einem ja ganz schlecht. Das heißt, das wird natürlich keine Freude machen. Aber, auch das darf ich sagen, es wird auch in Zukunft mal wieder ganz nette, schöne Wetterlagen geben, wo es einfach nur nett ist, draußen zu sein, wo man mit seinem Fahrrad durch die Natur fahren kann, wo man ins Schwimmbad fahren kann, wo man trotzdem mal grillt. Und ja, wir werden auch in Zukunft Fleisch essen. Und das ist vernünftig, dass wir das tun. Wir Menschen sind Allesfresser. Aber bewusster, mehr sich darauf konzentrieren, wie viel möchte ich denn? All diese Dinge zu tun. Und ich wünsche mir von der Politik, dass bestimmte Dinge, die sich einfach in eine schlechte Richtung weiterentwickeln, dass die auch korrigiert werden, weil wir das ja längst eingesehen haben. Nicht? Wenn man auf der Welt sagt, wir wollen Frieden auf der Welt, so mal ein ganz allgemeiner Spruch, dann darf es einfach nicht sein, dass man mit ganz viel Waffenverkäufen ganz viel Geld macht. Das klappt nie. Man wird dann nie Frieden erzeugen. Wenn man eine Welt dadurch, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, immer ungerechter macht, ist es ungeschickt, immer den Satz zu sagen, wir wollen sie gerechter machen. Dann muss das passen. Wenn ich sie gerechter machen will, dann muss ich diese Dinge auch beenden. Und da erwarte ich mir tatsächlich politische klare Aussagen und auch ein klares Handeln in die Richtung.
Dankeschön, Sven Plöger.
Sehr gerne.
Das war HR Info, das Interview. Auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek finden Sie den Podcast dieser Sendung wie immer. Mein Name ist Mariella Milkova.